Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei. Und heute habe ich ein Thema am Start, was mich auch schon eigentlich mein Leben lang interessiert. Und es ist ein Thema, es ist ein grenzwissenschaftliches Thema. Es geht um Kryptozoologie. Oh, was für ein großes Wort, Kryptozoologie. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes als die Lehre von den unbekannten Tierarten. Und da gibt es natürlich verschiedene Definitionen und das ist eigentlich ein Riesenthema. Und wie so oft ist diese Sendung nur so ein Einstieg, nur so eine Präsentation von dem Thema. Da gibt es Leute, die beschäftigen sich ihr Leben lang damit. Es gibt eigene YouTube-Kanäle, es gibt unglaublich viel. Und es gibt auch verschiedene Bereiche in Kryptozoologie. Es gibt welche, die verfolgen eher so mythologische Wesen, andere sind eher biologisch interessiert. Aber für uns so, wir nehmen diese Definition relativ frei. Es geht hier heute darum, wie viel wissen wir eigentlich von dieser Welt? Und gibt es in dieser Welt möglicherweise noch Tiere, Lebensformen, die wir noch nicht kennen, die wir noch nicht entdeckt haben? Das ist, um was es hier heute geht. Und es ist ein grenzwissenschaftliches Thema und eigentlich eine schwierige Sendung, wenn du überlegst, so Kryptozoologie, die Lehre über die unbekannten Tierarten. Wenn etwas unbekannt ist, was gibt es dann darüber zu erzählen? Das ist eigentlich schwierig so. Aber es ist doch wirklich interessant und wir nehmen das so in dieses Thema auf im Sinne der Liebe, die wir zu dieser Welt haben. Und ich möchte einfach noch die Neugier wecken. Es gibt immer noch so viel zu entdecken auf dieser Welt. Und es ist so dieser moderne Mensch, der glaubt, boah, wir wissen alles über die Natur, wir checken alles. Aber es ist eigentlich nicht wahr. In Wirklichkeit ist diese Erde noch voller Wunder, die wir vielleicht noch gar nicht entdeckt haben. Und das ist, um was es hier heute geht, Kryptozoologie. Jo, und wir steigen gleich ein mit einem Klassiker der Kryptozoologie, etwas, was jeder von euch schon gehört hat, nämlich wir steigen ein mit Nessie, das Seeungeheuer von Loch Ness in einem See in den schottischen Highlands. Und wenn man das hört, so, dann, ich weiß, wie es euch jetzt geht, viele werden denken, hä? Was erzählt denn heute Nessie? Ich meine, das ist doch offensichtlich Folklore, Bullshit. Ist das ein ernstzunehmendes Thema? Und ja, so hatte ich ganz früher, also ich kenne diese Story schon ein bisschen länger, aber so ganz früher habe ich auch so gedacht, naja, Nessie, das ist halt so eine Art Folklore irgendwie in Schottland. In den Highlands erzählen die halt irgendwelche Geschichten, vielleicht auch um ein bisschen den Tourismus zu fördern, es halt interessant zu machen. So. Und so habe ich auch immer gedacht. Aber was haltet ihr davon, wenn ich euch mal hier dieses Bild hier zeige. Und es ist kein typisches Nessie-Bild, weil ey, diese ganzen Nessie-Bilder, die sind sehr fake anfällig. Aber hier habe ich was ganz anderes, ein Kunstbild. Und was das hier darstellt, das ist der heilige Columban. Der heilige Columban war so ein irischer Wandermönch, der im 6. Jahrhundert gelebt hat. Und der weite Teile so der keltischen Welt missioniert hat, fürs Christentum missioniert hat, im 6. Jahrhundert. Und von diesem Columban, da gibt es eben die Geschichte, dass der, und die soll hier auch dargestellt sein, dass der in den Highlands an diesem Loch Ness, an diesem See, ein Seeungeheuer gebannt hat. Indem er halt gebetet hat und dann mit dem Kreuz und so und ein Seeungeheuer gebannt hat und dadurch dann sozusagen die Heiden, die heidnischen Highlander davon überzeugt hat, dass das Christentum halt der Glaube an Gott die stärkste Kraft ist, weil du damit eben so ein Seeungeheuer bannen kannst. Was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, dass diese Geschichte von einem Ungeheuer im Loch Ness, dass das keine moderne Erfindung ist. Das ist keine Erfindung aus dem 20. Jahrhundert und das ist erst recht keine Erfindung der Popkultur. Es ist keine moderne Urban Legend, sondern das ist eine ganz alte Geschichte. 6. Jahrhundert. Ja. Das beweist natürlich nicht, dass dort wirklich ein solches Wesen lebt. Und wir wissen ja, wie so christliche Missionare waren oder die ganzen Geschichten, die von denen erzählt wird, das ist natürlich immer voller Wunder. Die dürfen wir jetzt nicht so eins zu eins wörtlich nehmen. Aber interessant ist es doch, dass dieses Thema Seeungeheuer in diesem See schon schon im 6. Jahrhundert erwähnt wurde, dass es da schon bekannt war. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ob das nicht sogar noch ein älterer Mythos ist. Weil ganz oft ist es so in dieser Zeiten der frühen christlichen Missionierung, dass sich die Missionare auf etwas gestützt haben, was vorher schon da war. Man hat seine Kirchen und seine Kapellen auch nicht irgendwo gebaut, wo es gerade schön war, sondern im Grunde genommen immer an Orten, die vorher schon eine gewisse spirituelle Bedeutung hatten, eine rituelle Bedeutung, Kultorte, Kraftorte. Dort hat man dann seine Kirche drauf gebaut. Das heißt, man hat buchstäblich auf das übernommen, was vorher da war, und hat das eingewoben in seine Story. Und die Frage habe ich hier eben auch, ob nicht diese Seeungeheuer-Geschichte in Loch Ness möglicherweise noch älter ist. Und dass man halt dann, wenn man sich so diese heiligen Geschichten ausgedacht hat, dass man sich da eben auf lokale Mythen bezieht. Und auf diese Mythen sozusagen, wie man eine Kirche auf einem alten Kultort baut, auf einen alten Mythos einen neuen einfach drüber legt. Und das kann man nicht beweisen, aber was wir auf jeden Fall jetzt mit Sicherheit sagen können, diese Geschichte von Loch Ness ist keine moderne Geschichte. Und damit geht's los. Jo, ich selber war mal in Schottland in den 90er Jahren. Und das war eine ganz besondere Reise. Es war im Winter. Ich habe einen Freund von mir besucht, der in Edinburgh studiert hat. Und da haben wir dann Edinburgh hier, und da haben wir so eine Reise gemacht, dann auch in diese schottischen Highlands. Und es war mitten im Winter. Es war nach Silvester, ich glaube Januar, vielleicht war es auch Dezember, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr kalter Winter, außergewöhnlich kalt für die britischen Inseln. Und zu jener Zeit war wirklich der Norden, die Highlands waren zugefroren. Es war richtig brutal kalt, die ganze Zeit in zweistelligen Minusgraden. Und da sind ganz viele Seen, kann man schon ein bisschen so an der Landschaft erkennen. Und was mir damals schon aufgefallen ist, in diesem sehr kalten Winter, die meisten Seen waren zugefroren. Ich kann mich da an eine Seewanderung erinnern, jetzt nicht Loch Ness selbst, sondern so ein anderer See. Hey, das war so dermaßen dickes Eis, ein riesengroßer See, man konnte da komplett drüber laufen. Dann gibt es aber eben Seen, die nicht zugefroren sind. Und in meiner Erinnerung, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber in meiner Erinnerung war es so, dass Loch Ness, also ich war auch an Loch Ness, Loch Ness war nicht zugefroren. Und das ist mir damals schon komisch vorgekommen. Hä? Wieso ist der eine See komplett zugefroren, wie es eigentlich auch sein sollte, bei so krassen, kalten Bedingungen. Aber dann ist da dieses Loch Ness. Und in meiner Erinnerung ist es so, da halt eben überall Schnee, und dann kommst du zu diesem See. Und der sieht da einfach so ein dunkles Gewässer, so, was auch so ein bisschen dann dampft, weil immer noch der Temperaturunterschied zwischen dem Wasser und der Außentemperatur so krass ist. Ja, das ist aber komisch, wieso ist dieser See nicht geschmolzen, andere schon. Ich weiß nicht genau, wie die Begründung ist, aber es gibt wohl offensichtlich, manche von den Seen haben einen gewissen Salzwasseranteil, also einen gewissen Salzgehalt drin. Und das mag Einfluss darauf haben, auch gewisse Strömungen. Ich weiß es nicht genau, aber es ist mir nur damals aufgefallen. Offensichtlich sind diese Gewässer, manche Gewässer haben irgendwas Besonderes. Ja. Und ich habe jetzt hier extra diese Karte von Schottland genommen, wo man schon erkennen kann, dass diese Landschaft sehr zerklüftet ist. Ja. Und super spannend ist hier eigentlich dieser große Riss, der da drin ist. Könnt ihr den sehen? Müssen wir vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen. Dieser große Riss, das ist der, wie heißt der gleich nochmal, der Great Glen. Oder auch Glenmore genannt. Whisky-Kenner sagen lieber Glenmore dazu. Aber der Great Glen, dieser große Riss, eine tektonische Verwerfung ist es. Und die Wissenschaft sagt auch, dass sich hier zwei Platten reiben. Also dieser obere Teil, der geht nach oben, und der untere Teil geht leicht nach unten. Das heißt, die verschieben sich so aneinander. Ja? Das ist so dieser Trend, der da ist. Und der sorgt eben auch für diese tektonische Verwerfung. Und genau in dieser Verwerfung drin ist dieser See, Loch Ness. Das ist also so ein ganz schmaler, langgezogener See, der ist in dieser Verwerfung drin. Und warum erzähle ich das? Warum ist das hier von Bedeutung? Weil es eben die Möglichkeit lässt, dass durch diese tektonischen Verwerfungen möglicherweise Lebewesen, die eigentlich aus dem Meer kommen, dort zu irgendeiner Zeit mal gefangen wurden, getrappt wurden. Es mag sein, dass irgendeine Art tektonische Bewegung, ein Erdbeben oder sowas, diesen Bereich, wo auch jetzt Loch Ness drin ist, abgeschlossen hat vom Ozean. Möglicherweise gibt es aber auch Verbindungen zum Ozean. Und das ist so etwas, was wir eben schon mal nicht wissen. Tatsächlich sind einige von diesen Seen relativ tief auch, also tiefer, als man es annehmen würde. Und warum ich das erzähle, ist, weil das eben die Möglichkeit uns gibt, dass dort Lebensräume sind, die wir so noch gar nicht richtig kennen. Möglicherweise eben manche von diesen Lochs haben, möglicherweise gibt es da Verbindungen zum offenen Ozean raus. Möglicherweise aber auch gab es mal früher Verbindungen, und die sind jetzt zu, sodass sich irgendeine Tierart dort sozusagen getrappt wurde, gefangen wurde. Und tatsächlich ist das so, wenn von Nessie berichtet wird, und Nessie ist echt der Name schon so blöd, weil es klingt schon so kindisch. Aber wenn von Sichtungen berichtet wird, und die muss man natürlich mit Vorsicht genießen, das ist völlig klar, gerade weil es mittlerweile eben schon so eine große Folklore ist, gibt es auch alle möglichen Leute, die auch das ausnutzen, so, die da hoaxen. Aber es gibt auch wirklich viele ernstzunehmende Leute, die ihr Leben lang verbracht haben auf der Suche danach. Und so einfach das abzutun als Spinnerei, wenn man genauer hinschaut, ist das schon ein interessantes Thema. Jedenfalls, diese Sichtungen von Nessie, die berichten auch immer, dass es so ein Wesen ist, ja, mit so einem langen, schlanken Hals. Ich habe jetzt bewusst auf Bilder verzichtet, aber ihr kennt die, so einen langen, schlanken Hals, und es erinnert halt dann an eine Art Dinosaurier, an einen Plesiosaurus. Und das ist jetzt die Frage, die ich stelle. Ich sage nicht, Nessie gibt's oder gibt's nicht, ich weiß es nicht. Aber die Frage, die ich stelle, ist es wirklich völlig undenkbar, dass eine Saurierart, ein Plesiosaurus, dass die durch so tektonische Aktivitäten abgekoppelt wurden und dann sozusagen in einer kleinen Population dort weitergelebt haben und sich dann irgendwie angepasst haben an diesen neuen Lebensraum, der auch größer ist als jetzt nur dieser See. Und wie gesagt, auch Loch Ness ist relativ tief, das ist knapp 100 Meter und möglicherweise an manchen Stellen noch tiefer. Und möglicherweise gibt es eben unterirdische Verbindungen zu noch ganz anderen Bereichen. Das ist die Frage. Ist es völlig ausgeschlossen, dass dieses Szenario möglich ist? Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es erscheint mir zumindest nicht völlig undenkbar. Jetzt sagen aber Wissenschaftler, argumentieren, ja okay, das ist alles, was ich jetzt gesagt habe, das ist schon interessant und nicht undenkbar. Aber Wissenschaftler argumentieren aus anderen Gründen, sagen sie, dass diese Story kann so nicht funktionieren. Da eine Population, die dort so eingesperrt ist, dass die zu klein wäre, um einen effizienten Genpool aufrechtzuerhalten. Also die Wissenschaft sagt, wenn hier nur zu wenig Exemplare sind, dann können die eigentlich nicht auf Dauer existieren. Ja, das wird gesagt. Aber ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass eine Population eine Mindestanzahl braucht? Oder ist die Natur nicht auch in der Lage, in extremen Situationen, weil keine Frage, die Natur möchte Vielfalt genetischer, aber wenn diese Vielfalt aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, ist die Natur nicht auch in der Lage, dort damit umzugehen? Wir wissen, es gibt sogar in extremen Fällen in der Biologie, es gibt auch Lebewesen, die sich fortpflanzen, ohne einen Partner zu haben. Gewisse Pflanzen, die so isoliert sind, die können dann das ist nicht deren erste Wahl, die würden sich lieber mit einem anderen Pflanze verbinden, das ist das übliche Befruchten, die Sexualität der Natur. Aber es gibt möglich Fälle, wo das einfach nicht passiert, weil die Pflanze so isoliert ist von anderen. Da wissen wir aber, dass es dann trotzdem Möglichkeiten gibt für die Natur, sich umzustellen, und diese Pflanze ohne weiteren genetischen Impuls kann die sich vermehren. Diese Fälle gibt's. Und das ist eben die Frage, wäre das auch bei Tieren so, wenn die in so einer besonderen Situation sind? Na gut, das ist also diese Geschichte hier von Loch Ness. Und jetzt den Wissenschaftlern, die sagen, also in so einem kleinen Lebensraum, wobei ich hinterfrage, ist der wirklich so klein, wie groß ist er, das wissen wir gar nicht. Aber wenn die Wissenschaft sagt, in so einem abgeschlossenen Lebensraum gibt es nicht genügend Ressourcen, insbesondere für so große Tiere, was ja so ein Ungeheuer wäre. Also es braucht ja Ressourcen, es muss sich von irgendwas ernähren. Sagt die Wissenschaft, das gibt es nicht her. So kann das biologisch nicht sein. Nun gut, aber da gibt es einen anderen Ort, auf den ich jetzt hinweisen möchte. Ein Ort in Amerika. Und das ist wirklich einer der erstaunlichsten Orte auf der Welt, möchte ich sagen. Ich war leider noch nicht dort, aber würde es gerne mal anschauen. Nämlich das Devil's Hole. Das Devil's Hole, das Teufelsloch. Und das ist im Death Valley. Also allein schon die Namen finden sind natürlich interessant. Und das ist genau im Grenzgebiet von Kalifornien und Nevada. Der größte Teil von Death Valley gehört zu Kalifornien. Ist auch so ein geschützter Naturbereich. Aber ein kleiner Teil geht auch schon nach Nevada rein. Und dort ist dieses Devil's Hole. Das Death Valley ist insgesamt interessant. Das ist ein Bereich, das ist der trockenste und heißeste Bereich, glaube ich, in Nordamerika. Es ist eine Wüste, Name Death Valley sagt schon, sehr lebensfeindlich, sehr heiß. Es ist tatsächlich unter dem Meeresspiegel, ich glaube knapp 100 Meter, ein bisschen drunter, unter dem Meeresspiegel. Also so eine wirklich eh schon, dieses ganze Death Valley ist eine ganz, ganz besondere Gegend. Und in dem Death Valley gibt es dann einen Bereich, das ist auch bergig, das ist ein Tal, das sind also auch Berge, Felsen so. Und dort gibt es so am Hang von einem Felsen ist so ein Riss im Gelände drin. Und dort ist unten so ein kleines Wasserbecken zu sehen. Das ist nicht groß, das ist vielleicht nur 2 Meter auf 7 Meter, aber dort ist keine Quelle, sondern ein Reservoir in diesem Devil's Hole. Und in diesem Devil's Hole, in diesem Wasser, da gibt es Lebewesen. Da lebt der kleine, wie heißt er nochmal, der blaue Teufelskerpfling lebt dort. Und das ist dieser Fisch. Der blaue Teufelskerpfling. Das sind nur ganz kleine Fische, die sind vielleicht nur so groß oder sowas. Und die leben in einem super abgeschlossenen Lebensraum. Es ist wirklich nur dieses Bassin von 2 bis 7 Meter, wo diese Fische leben. Und diese Fische leben nur dort. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es die. Es ist eine eigene Art. Die gibt es aber nur dort. Und da stellt sich natürlich dann einige große Fragen, so jetzt auch jenseits von Kryptozoologie, aber da stellen sich natürlich auch so evolutionsmäßige Fragen. Wie kommt der Fisch dahin? Wie kommt der dahin? Wir sind in der Wüste und wir haben da nur diesen winzigen Lebensraum, ein winziges, kleiner als ein Schwimmbecken oder sowas. Und dort sind diese Fische. Und wie kommen die dorthin? Und diese Fische gibt es nur dort, nirgendwo anders auf der Welt, gibt es diesen blauen Teufelskerpfling. Hochinteressante Frage. Und da kann man zumindest aber mal biologisch dann sagen, ja, guck mal, also hier gibt es einen abgeschlossenen Lebensraum, der keine Verbindung hat zu irgendwelchen anderen Fischen. Und trotzdem leben dort diese Fische, was schon mal höchst fraglich ist, wie sind die hingekommen? Haben irgendwann irgendwelche Indianer irgendwelche Fischeier dort reingeworfen? Wohl kaum. Es ist eben auch ein Fisch, den es nur dort gibt, diese Art. Es gilt tatsächlich als die bedrohteste Tierart der Welt. Und tatsächlich, ihr kennt diese Liste der bedrohten Tierarten, das war auch das erste Tier überhaupt, was auf so eine Liste gekommen ist. Wegen dem Tier hat man überhaupt erst diese Liste angefangen. Weil das halt absolut ist, was Erstaunliches ist. Es gibt von denen, die Population wankt, manchmal sind es vielleicht knapp 100 Exemplare. Es gab aber Zeiten, da waren es mal nur 40 oder sowas. Also es ist wirklich halt ein sehr, sehr. Eine ganz große Besonderheit, dass diese kleine Population dort lebt. Und es stellt sich halt die Frage, wie ist es genetisch möglich? Wie ist es evolutionsmäßig möglich? Woher kommt dieser Fisch? Aber das sind interessante Fragen, aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf spekulieren. Mir geht es nur darum zu zeigen, ein Beispiel von einem extrem abgeschlossenen, extrem kleinen Lebensraum, in dem aber trotzdem sich offensichtlich Leben entwickeln kann. Ne? Aber dieses Devil's Hole, das hat noch ein paar spannendere Geschichten. Ne? Hier ist mal so ein Profil von dem Devil's Hole. Denn bisher habe ich euch ja nur erzählt von diesem Bereich, der da ganz oben ist, dieses kleine Bassin. Aber tatsächlich ist dieses Devil's Hole nur der Einstieg in eine größere unterirdische Wasserwelt. Alles, was hier so hier gesteint ist, ist eben festes Gestein und das Weiße hier ist Wasser. Das heißt, es gibt vom Devil's Hole, das ist nur der Eingang in ein unterirdisches Wasserhöhlensystem, was relativ groß ist. Wie groß ist die Frage? Es gab, heute ist das natürlich alles streng geschützt und da ist ein Zaun drum und wegen den Fischen auch. Ey, da darfst du natürlich nicht rein. Aber es war früher anders und in den 60er Jahren noch, da sind Leute hier getaucht. Und da gab es diese eine Geschichte, das ist ziemlich spooky, es waren ein paar junge Leute. Junge Männer, die dieses Abenteuer gesucht haben, in diese Höhle reingetaucht sind. Und wir sehen auch so ein paar Tiefenangaben. Hier ist die tiefste Stelle, das sind 300 Fuß. Das sind 100 Meter, das ist schon relativ viel. Und es gibt, man muss eben durch diesen engen Durchgang durchtauchen. Und da kam es in den 60er Jahren, haben das Leute gemacht, um das zu entdecken, wie weit geht es dort noch runter. Und du steigst da so oben ein bei diesem Bassin, tauchst dort durch. Und ja, da kam es dann zu einem Desaster. Also diese jungen Leute, die hatten halt dort irgendeinen Unterwasser- oder Tauchunfall und sind halt nicht mehr zurückgekommen. Und dann hat man eben einen Profitaucher geholt, der schon dutzende Male in diesem Devil's Hole war, um den auf eine Rettungsmission oder zumindest auf eine Suchmission zu schicken. Möglicherweise haben die überlebt in irgendwelchen Lufttaschen oder sowas. Aber die Story ist nicht gut ausgegangen. Aber dieser professionelle Taucher, der dann auch mit professioneller Ausrüstung runtergeht, auf 100 Meter, kannst du eigentlich nicht mit einer normalen Presslufthansche tauchen. Der ist dort runtergetaucht auf der Suche nach denen und der ist bis hier zum Grund gekommen. Es gibt hier so eine Art Grund, ja, ein Boden. Aber er hat gemeint, in diesem Boden hat er dann wiederum ein Loch entdeckt. Nicht groß, kleiner als der Tisch hier, so ein Loch. Und er hat gemeint, als er da so rangetaucht ist, hat er gemerkt, dass es da ja Strömungen gibt, dass das Wasser in dieses Loch reingezogen wird. Und dann, natürlich dann Vorsicht, als Taucher ist das natürlich gefährlich. Er hat aber dann trotzdem sich so rangetastet an das Loch und hat dann mal so ein Lot gesenkt, also an einer Schnur mit einem Gewicht dran, das mal da runtergelassen. Und er hat gemeint, seine Schnur, ich weiß nicht mehr, wie lang die war, 70, 80 Meter, vielleicht weniger, vielleicht mehr. Aber er hat die komplett ausgelassen, die Schnur, und ohne Widerstand. Das heißt, in diesem Loch, das geht halt, wer weiß, wie tief runter. Ja. Und das ist natürlich dann eine interessante Frage. So, wie weit ist es noch verbunden? Wo geht es dorthin? Nochmal zu dem blauen Teufelskerpfling, weil man dann sich denkt, na gut, okay, dann ist dieser Lebensbereich doch nicht so klein, sondern der ist offensichtlich größer und vielleicht verbunden mit anderen Gegenden, dann kommen die da halt, sind die halt so irgendwie reingeschwommen. Nee, geht aber nicht, weil dieser blaue Teufelskerpfling, hier ist nochmal so ein Bild von ihm, und hier sieht man übrigens auch, wie das so von außen ausschaut, das ist dieses kleine Bassin, 7 auf 2 Meter, mehr ist es nicht, im Felsen drin. Und dieser kleine Fisch, der kann hier unten nicht rumschwimmen. Der ist so gebaut, der kann nicht diese Druckverhältnisse ab. Der kann nur in diesem oberen Bassin schwimmen. Der schwimmt keine 5 Meter tief. Das ist für den schon nicht mehr möglich. Ja. Das heißt, dieser kleine blaue Fisch bewegt sich nur in einem, ganz oben in diesem Bassinbereich, hier in diesem Bereich. Selbst innerhalb, glaube ich, von dem, was wir sehen, ist es auch nur ein Bereich, wo diese Fische überhaupt sind. Also das ist ein winzigster Lebensraum. Und die können also nicht von da unten irgendwo gekommen sein. Und ja, die Frage ist jetzt natürlich, was tut sich hier noch? Wie weit geht es hier? Und da gibt es eine interessante Beobachtung, die man erst vor wenigen Jahren gemacht hat. Schauen wir uns mal dieses Video an. Das ist nur ein paar Jahre alt, in den 2010er Jahren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube 2012 wurde es aufgenommen. Da sehen wir hier die Überwachungskameras überall von diesem Wasser. Und plötzlich ist dort Bewegung im Wasser. Das Wasser bewegt sich so. Guck mal, was hier so für Wellen gehen. Es ist wie so eine Art kleiner, guck mal, wie eine Art Tsunami. Ey, an diesem Tag ist die Welt der Teufelskerpflinge, der blauen Teufelskerpflinge, gewaltig durcheinander geraten. Und die Wissenschaftler, die es beobachten, sind völlig erstaunt. So, das hat man noch nie gesehen. Was ist denn hier los auf einmal? Was ist das für eine Dynamik hier im Wasser? Und man hat halt festgestellt, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Aufnahmen gemacht wurden, gab es Tausende von Kilometern weiter, 2.000, 3.000 Kilometer weiter, im Süden von Mexiko, gab es ein Seebeben, ein Erdbeben, was dort auch eben so einen leichten Tsunami, also nichts Bedrohliches, aber halt eben auf das Wasser eingewirkt hat. Und dieses Seebeben in Mexiko konntest du hier nachweisen, in dem Devil's Hole. Dort hat das Wasser reagiert. Und das ist natürlich absolut erstaunlich. Und das stellt sich uns natürlich die Frage, ist dieses Devil's Hole, das Wasser hier, ist es nicht unterirdisch verbunden bis zu dieser Stelle, wo das Erdbeben war? Da reden wir aber von 2.000, 2.500 Kilometern so. Aber der Hinweis, der da ist, und das sieht die Wissenschaft auch so, offensichtlich geht es hier halt, wo dann auch dieses Loch ist, wo noch nie ein Mensch reingetaucht ist, freiwillig zumindest. Ja. Das ist nur der Anfang von einem unterirdischen Wassersystem, was gewaltige Ausmaße haben muss. Also wenn es allein um die Strecke geht, um die Entfernung und welche Räume das dann hat, also wie, das wissen wir nicht. Das zeigt nur wieder mal, wie große Lebensräume möglicherweise dort sind, von denen wir nichts wissen. Haken an der Sache, sage ich auch gleich hier, Lebensraum. Es ist aber hier in diesem Bereich, wo die Taucher schon unterwegs waren, da sind keine Fische. Also, weil sonst könnte man sagen, na gut, okay, wenn es so eine direkte Verbindung gibt, dann würden doch auch Fische das irgendwie oder andere Lebensformen das irgendwie so in Beschlag nehmen, diesen Lebensraum. Aber das ist nicht so. Aber es gibt eben diese Wasserverbindung. Und das ist etwas, was einmal wirklich dann die Fantasie anregt, hey, wir wissen eigentlich relativ wenig, wie groß unterirdisch, wie es dort aussieht mit Gewässern, in welchen Dimensionen das ist und auch welcher Lebensraum das ist und welche Lebensformen da drin leben. Und solche Sachen gibt es möglicherweise an vielen Stellen. Wir hatten es schon von Schottland, wir haben es jetzt hier in Nevada, im Südwesten der USA. Und eine kleine Geschichte, die ich hier reinwerfen will, aus meiner Zeit in Indien. Ich habe euch schon ein paar Mal erzählt von Arunachala, dem heiligen Berg, diesen Kraftort. Und dort ist es so, oder Südindien, da gibt es nicht so Jahreszeiten wie bei uns, aber es gibt halt eine Hot Season, so eine sehr trockene Saison. Danach kommt dann der Monsun. Und in dieser trockenen Phase, da kann es manchmal wirklich dann richtig brutal heiß werden. Und Wasserknappheit ist ein Thema. Aber es gibt an diesem Berg, gibt es mehrere Stellen, und von einer weiß ich es genau, weil ich selbst dort war, wo so ähnliche Phänomene sind, kleiner als das hier, aber auch ein Riss in diesem Granit ist, also die eine Stelle, die ich gesehen habe, und die ist vielleicht nur 1,50 Meter auf und vielleicht so breit, 1,50 Meter lang so breit, und dort ist immer Frischwasser, immer. Das hört nie auf. Und es hört auch nie, und es hat auch keinen unterschiedlichen Pegel. Es ist immer auf einem Pegel Frischwasser. Und das ist natürlich ein besonderer Ort, und sowohl die Tiere als auch irgendwelche Einsiedler und so nutzen diese Wasserquelle. Auch in der Trockenzeit kannst du dort immer Wasser finden, so. Während kilometerweit sonst nichts mehr ist. Ja. Und die Inder wiederum, die erzählen, dass dieses Wasser, und sie erzählen, dass man da auch Untersuchungen gemacht hat, aber hey, da muss man auch mal vorsichtig sein. Das ist halt was die Menschen erzählen. Aber wir hören es uns mal an. Aber die Inder sagen, dass dieses Wasser da drin, dass das Wasser ist, was aus drei Flüssen besteht. Drei in Indien heilige Flüsse, nämlich Gangeswasser, Brahmaputra und den dritten habe ich vergessen. Und zunächst ist man natürlich dann sehr am Zweifeln, ob das stimmt. Aber nach diesen Beispielen ist halt auch die Frage, möglicherweise ist es in Indien auch so, dass es auch unterirdische Flusssysteme gibt. Flüsse, Seen, möglicherweise sogar Ozeane. Verbindungen, von denen wir halt nichts wissen. So. Die aber möglicherweise halt ein Lebensraum sind, die halt auf jeden Fall unerforscht sind. So viel kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Ja, ja, und ich meine, das ist eine große Frage, wie viele solche Lebensräume gibt es überhaupt auf der Welt? Unterirdische Flüsse, Seen, Ozeane. Ich meine, wir erinnern uns an die Geschichte von Jules Verne, der bei der Reise zum Mittelpunkt der Erde auch sowas beschreibt, dass es ganze Ozeane, die unter Wasser sind. Und tatsächlich auch diese Ozeane belebt mit Lebensformen, die wir heute wiederum in der Kryptozoologie behandeln würden. Und die Frage ist halt, ob an solchen Stellen wie Loch Ness, ob das nicht so, es kann auch sein, dass es gewesen, also mal so war und vielleicht auch jetzt nicht mehr, wir wissen es nicht genau, aber ob das nicht so Stellen sind, wo sich unsere Welt, die uns bekannte Welt, und eine uns noch unbekannte unterirdische Wasserwelt, wo die sich halt berühren, ne? Möglicherweise. Und wenn man das so sieht, ist diese ganze Nessie-Geschichte nicht mehr so albern, wie man das auf den ersten Blick sich denkt. Ja, überhaupt, wenn wir bei dem Thema sind, Kryptozoologie, unerkannte Tierarten, müssen wir sagen, auch noch ein paar andere Dinge reinwerfen. Tatsächlich, das ist auch der Wissenschaft, der normalen Zoologie klar, wissen wir bei Weitem noch nicht, kennen wir noch nicht alle Tierarten. Und die sind auch noch nicht alle biologisch jetzt registriert und zugeordnet, sondern es werden jedes Jahr, werden massenweise neue Tierarten entdeckt. Natürlich vor allem bei den kleinen Tieren, allein Insekten. Da gibt es so viele, also von denen wir noch nichts wissen. Das ist eine extrem große Artenvielfalt, die uns, gerade uns Europäern, oft noch gar nicht so bewusst ist. Weil wir halt in Europa kennen wir schon alle Tiere, glaube ich, ziemlich gut. Aber, oder die allermeisten wahrscheinlich. Aber es gibt halt andere Bereiche auf der Welt, andere Ökosysteme, wo da eine Artenvielfalt ist. Wer schon mal in den Tropen war, ich war mal in Madagaskar in den 90er Jahren und hey dort, wenn du dann so dort im Busch bist und abends ist da irgendwie so eine Neonröhre an, so eine Außenbeleuchtung, ey, ich habe da Stunden verbracht, nur an dieser Neonröhre mir die Insekten anzuschauen und die am Boden liegen, so, es ist unglaublich. Also es ist echt, welche Vielfalt, wie viele das sind, unfassbar so. Noch interessanter wird es im Bereich der Mikroorganismen. Und da habe ich mal eine eigene Sendung dazu gemacht, weil das so bedeutend auch für mich erscheint, dieses Thema Mikroorganismen. Und ihr erinnert euch, da habe ich euch erzählt, dass die Mikroorganismen den größten Teil der Biomasse auf dieser Welt ausmachen, die wir noch nicht mal sehen, noch nicht mal wahrnehmen. Das sind Mikroorganismen. Und da habe ich auch darauf hingewiesen, hey, in dieser Welt der Mikroorganismen, Mikrobiologie, da wissen wir fast nichts. Da wissen wir nur, oh, das gibt's. Und da ist noch so wenig erforscht, weil es offensichtlich auch ein bisschen schwieriger ist und aufwendiger. Aber dort ist natürlich der Bereich Kryptozoologie gigantisch. Im Bereich Mikrobiologie. Insbesondere, wenn man noch weitergeht, jetzt eben nicht nur wie die normale Biologie das macht, eine neue Art und dann wird die bestimmt und irgendwie halt eingeordnet, sondern wenn wir dann auch noch erkennen, dass es auch noch Wechselwirkungen gibt von Arten, was die untereinander machen. Wow, da ist ein riesengroßer Forschungsbereich, wo wir noch lange Zeit erforschen können. Es ist eben bei weitem noch nicht alles auserforscht, was viele moderne Menschen heute glauben, so diese Welt hätte keine Geheimnisse mehr. Aber allein die Mikrobiologie ist ein Riesengeheimnis. Und auch die Wechselwirkung, wie gesagt, in der Sendung, die ich dazu gemacht habe, gehe ich da genauer drauf ein. Die Wechselwirkung, die das auch mit uns Menschen hat, mit unseren Organismen, welchen Impact das auf unser Leben hat, ohne dass wir das mitbekommen, wer weiß. Und wo wir schon bei Mikroorganismen sind, zumindest mal als Frage formuliert, gibt es eigentlich auch Makroorganismen? Möglicherweise gibt es Organismen, die sind so groß, dass wir sie schon anhand von ihrer Größe nicht wahrnehmen. Da gibt es natürlich auch schöne Geschichten dazu. Ihr erinnert euch, Geschichten, die erzählt werden. Ich glaube, in Tausend und eine Nacht gibt es so eine Geschichte von einem Walfisch, der so groß ist, dass die Menschen ihn für eine Insel halten. Der so groß ist, dass auf ihm schon Bäume wachsen und so weiter. Und da gibt es auch diese Insel, wo die dann dort sind, diese Geschichte, wo irgendwelche Schiffbrüchigen sich auf diese Insel retten, aber irgendwann taucht die einfach ab und stellt sich raus, es ist ein Wal, ein Makroorganismus. Auch hier natürlich, es ist nur eine Geschichte. Aber die Idee, die uns diese Geschichte aufzeigt, die ist eigentlich auch interessant. Ein Makroorganismus. Es gibt möglicherweise so große Organismen, die haben dann auch einen so anderen Lebensrhythmus, dass wir, wo wir so schnell rhythmisch sind, gar nicht diesen großen, langsamen Rhythmus erkennen können. Das ist eine Frage der Wahrnehmung. Können unsere Sinne das? Du bist immer eingetuned in so eine Zeit. Auch umgekehrt, weil es könnte so ein Mikroorganismus, der vielleicht, ich weiß nicht, wie lange so ein Mikroorganismus lebt, aber manchmal vielleicht nur Tage oder sowas, kann der einen Menschen erkennen? Wenn du nur wenige Tage hast und ein Mensch 70 Jahre, 80 Jahre lebt, das ist ein unterschiedlicher Rhythmus. Das ist eine Frage der Wahrnehmung, ob du da drankommst. Und das ist überhaupt auch so eine philosophische Frage, die wir bei den Mikroorganismen auch schon besprochen haben. Im Grunde genommen, unsere ganze Wahrnehmung ist ja begrenzt. Von unserer sinnlichen Wahrnehmung. Unsere Augen können nicht alles sehen, unsere Ohren können nicht alles hören. Es gibt Töne, die sind tiefer, es gibt Töne, die sind höher. Und bei den Mikroorganismen ist es so, dass wir unsere Sinne erweitert haben durch Mikroskope und so weiter und dann eben auf einmal Neues entdecken, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Und wenn du vor der Entdeckung eines Mikroskops jemand von Mikroorganismen erzählt hättest und gesagt, das sind so viele, das ist mehr als alles Leben, was wir sehen, hätte man einen ausgelacht. Ja, was ist das für eine verrückte Geschichte? Aber du hast deinen Sinn erweitert und plötzlich entdeckt man diese Dinge. Möglicherweise ist das in der anderen Richtung genauso denkbar. Es ist nur ein Gedankenspiel. Ich sage jetzt nicht, dass es sowas genau gibt, aber möglicherweise gibt es ganz große Organismen, die eben so einen anderen Rhythmus haben, dass wir sie nur schwer wahrnehmen können. Möglicherweise, und auch diese Gedanken werden euch nicht neu sein, möglicherweise ist die Erde an sich ein Lebewesen. Möglicherweise ist die Sonne ein Lebewesen. Möglicherweise sind die aber wiederum Lebewesen auf einem noch viel größeren Organismus, den wir gar nicht erkennen als solchen. Also das aber auch, wie gesagt, nur als Frage. Hey, es ist heute so eine Sendung, wo es halt um viele Fragen geht. So. Kryptozoologie. Aber ein paar Fakten haben wir immerhin auch. Ja, dann aber jetzt nicht nur in so ganz kleinen oder Makrobereichen gibt es ständig Neues zu entdecken, sondern tatsächlich auch das, was wir einfach so jetzt kindlich auch als Tiere verstehen würden, also jetzt mit einem Fell und vier Beinen, selbst dort werden immer noch neue Arten entdeckt, also größere Arten, immer noch. Denn diese Welt, das ist für uns Europäer manchmal so schwierig, so, weil Europa ist so klein und in Europa da gibt es nicht wirklich Wildnis, also hier in Mitteleuropa nicht. Aber es gibt andere Bereiche auf der Erde, die sind so groß. Und es werden immer noch neue Tierarten entdeckt. Vor ein paar Jahren haben sie in Vietnam im Dschungel so eine neue Hirschart entdeckt. Und ich hatte euch schon erzählt, ich war in Madagaskar, dort ist es auch so. In Madagaskar werden immer noch Lemuren entdeckt. Lemuren, so eine Art Meerkatze, so Halbaffen. Und die gibt es nur in Madagaskar. Also überhaupt in Madagaskar sehr spannend, weil es so eine abgeschlossene Insel ist, die liegt zwar relativ nah an Afrika, aber diese Strömungsverhältnisse, die trennen Madagaskar von Afrika. Und du hast dort also eine, endemische Natur. Endemisch heißt Lebewesen, die es nur dort gibt. Nur dort in Madagaskar. Und die sich nur dort bilden. Und das ist wirklich verblüffend. Ich meine, da gibt es Lemuren, da gibt es welche, die sind nur so groß wie ein Daumen. Wirklich nur so groß. Und da gibt es welche, die sind ja, so groß wie ein Mensch. Und da werden ständig neue entdeckt. Da werden auch ständig neue Pflanzen entdeckt. Tatsächlich, in Madagaskar sind die ökologischen Probleme so groß. Es ist weit über 90% von dem Wald, den es dort mal gab, der ist weg. Den haben die Menschen zerstört, abgefackelt. Und dieses bisschen Restbestand an Urwald in Madagaskar, das ist Gegenstand von Kryptozoologen, aber auch Pharmakologen. Leute, ich habe dort mehrere Wissenschaftler getroffen in Madagaskar, die aus westlichen Unis kommen und die dort eben in diesen letzten Beständen von dem Wald halt schauen, was gibt es dort noch an Lebewesen. Die meisten schauen vor allem auf Pflanzen. Pharmakologie, habe ich schon gesagt, eben Pflanzen, die dann gucken, ob du da mögliche Heilstoffe rausbekommen kannst, bevor eben dieser Wald komplett verschwindet. Und die entdecken dort ständig Neues. Also es ist wirklich auf dieser Welt, man muss jetzt nicht nur in diesen extremen Beispielen gucken, sondern man kann sagen, es werden wirklich jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr werden neue Tierarten entdeckt. Kommen wir wieder zum Unterwasserbereich, denn das ist, glaube ich, wenn es um diese Frage geht, wie gut kennen wir die Erde, wahrscheinlich die größte Unbekannte ist, die Tiefsee. Ein Großteil der Erde ist von Ozean bedeckt und der absolut größte Teil der Ozean ist noch völlig unerforscht, insbesondere wenn es richtig in die Tiefe geht. Wenn wir über Kryptozoologie reden, dann geht es eben immer auch darum, so ein bisschen zu gucken, wo wären Möglichkeiten, wo gibt es Lebensräume. Ich beschäftige mich heute bei dem Thema Kryptozoologie nicht so sehr darum, jetzt mit diesen mythologischen Wesen, zum Beispiel ein Pegasus, also ein Pferd mit Flügeln. Auch interessantes Thema, aber ganz ehrlich, das erscheint mir halt jetzt biologisch nicht wirklich plausibel zu sein, wie ein Pferd mit Flügeln unterwegs ist. Aber über was wir bisher gesprochen haben, das sind ja wirklich biologische Möglichkeiten. Entdeckst du neue Lebensräume, es ist möglich, logisch, dass dort möglicherweise auch neue Tiere sind oder auch Pflanzen, von denen wir nichts wissen. Aber wir beschäftigen uns mit Tieren. Also Tiefsee. Und das ist auch so ein Klassiker eigentlich in der Kryptozoologie, denn über Jahrhunderte haben Seeleute Geschichten erzählt von Riesenmeeresungeheuern. Ja, und das ist so ein Bild, was so diese Schauergeschichten erzählt. Und Jahrhunderte hat man drüber gelacht. Man hat gesagt, naja, das ist halt Seemannsgarn. Und tatsächlich, ja, okay, die Seeleute, die sind da monatelang unterwegs und dann erzählt man sich vielleicht auch Geschichten und so weiter. Das erscheint alles auch nachvollziehbar. Und klar nimmt man dann diese Geschichten so als, ja, man schmunzelt da ein bisschen drüber. Das sind halt Schauergeschichten. Die kann man dann abends in der Hafenkneipe erzählen oder so. Aber tatsächlich, so ist man Jahrhunderte davon ausgegangen, dass diese Geschichten von so großen Seeungeheuern, dass die halt Quatsch sind. Bis man aber halt dann auch erst in jüngerer Zeit, im 20. Jahrhundert, auf einmal gewisse Funde halt gemacht hat. Ja, von Riesenkaimaren. Hier ist zum Beispiel so eine Aufnahme davon, das ist in Südafrika, es ist halt so ein Wesen an den Strand gespült worden. Das ist ein Riesenkaimar. Und oft werden Kaimare und Kraken auch verwechselt. Ich meine, hier auf dem Bild ist es offensichtlich ein Krake. Und ein Krake ist nicht das gleiche wie ein Kaimar. Aber hey, ich meine, wir reden von alten Geschichten. Und vor 200 Jahren hat man das vielleicht noch nicht so genau biologisch unterschieden. So. Aber was es definitiv gibt in der Tiefsee, sind eben Riesenkaimare. Und die, von denen wir wissen, da gibt es schon Exemplare, gerade wenn die Fangarme ausgestreckt sind, die gehen dann auf 10, 15, 20 Meter. Und das sind halt die wir gefunden haben. Wissen wir nicht, ob es noch größere Exemplare gibt? Was wissen wir, ob es nicht sogar noch andere Arten gibt von Kopffüßlern? Also alles, was so Kaimare, Tintenfische sind, Kopffüßler, da gibt es auch eine unglaubliche Breite auch. Eine Artenvielfalt. Und es ist relativ unerforscht. Wir wissen es nicht. Heute gibt es ja schon U-Boote, die so in die Tiefe gehen. Und tatsächlich hat man schon Riesenkaimare lebendig beobachtet. Und weiß aber, das sind noch ganz andere Weiten, von die man halt noch nicht beobachtet hat, wo man noch nicht genau geschaut hat. Interessant ist aber bei diesem Thema Kryptozoologie, dass es ja auch Es gibt immer so unglaublich viele Legenden in den verschiedensten Bereichen. Also das geht bis von einfacher Folklore bis hin zu religiöser Mythologie, heiligen Geschichten, wo dieser Bereich Kryptozoologie reinkommt, wo also über Tiere berichtet wird, von denen wir nicht wissen. Und wenn es um dieses Thema Seeungeheuer, Riesenkopffüßler geht, das geht bis zurück in die griechische Antike. Homer hat in seine Ilias, wo es um den Odysseus geht, um diesen Seefahrer, diesen Entdecker Odysseus, da hat er das auch beschrieben. Ja, da gibt es an einer Stelle, kämpft der Odysseus gegen die Skylla. Und die Skylla, das ist eben so ein Meeresungeheuer. Und das wurde beschrieben damals schon von Homer als ein Wesen, das mit ganz vielen Armen so die Seeleute von Deck fegt und so weiter. Und okay. Ganz viele Arme. Ich weiß nicht, was Homer dort beschrieben hat, aber es geht schon in die Richtung von so einem Kopffüßler. Und es scheint mir da nicht so eine reine Fiktion zu sein, dass der Homer als Dichter da sitzt und sich was ausdenkt und jetzt bringe ich ein bisschen Spannung rein, Meeresungeheuer. Also diese wenigen Beschreibungen oder wenigen Informationen, die wir aus diesem Text haben, weisen darauf hin, hey, viele Arme, könnte ja sowas sein. Und heute wissen wir, es gibt eben so große Kopffüßler. Und vielleicht haben eben früher auch schon Seeleute, möglicherweise auch nur Totenexemplaren, haben halt solche gesehen. Und das ist so auch eben ein Klassiker letztens von der Kryptozoologie. Früher hat man über diese Geschichten gelacht und irgendwann entdeckt man es auf einmal und denkt sich, oh, wow, war doch nicht nur Quatsch. Und das ist halt so ein Grund, warum sie auch Kryptozoologie, warum das so spannend ist, weil vieles, was man am Anfang so abtut und sagt, naja, das klingt jetzt nach Quatsch, wenn man genau hinschaut, ist möglicherweise doch was dran. Und ich sage immer nur möglicherweise, weil der Nachteil natürlich bei der Kryptozoologie und bei all diesen Themen ist, letztens, man braucht Beweise. Wenn du irgendwann mal wirklich so einen Organismus findest oder auch nur Teile von dem Organismus, am besten noch lebendig irgendwie beobachten kannst, dann würde uns das natürlich sehr weiterhelfen, ist aber leider nicht immer so. Wo gibt es denn noch einen großen Lebensraum? Oder zumindest einen großen Raum? Ob Lebensraum ist dann die nächste Frage. Die Antarktis. Die Antarktis. Und da habe ich auch mal eine ganze Sendung dazu gemacht und auch zu diesem merkwürdigen Umgang mit diesem südlichen Kontinent. Der Antarktis-Sperrvertrag, keine Forschung, keine Prospektoren. Und habe dort auch einige Spekulationen gebracht. Aber jetzt hier heute mal zur Kryptozoologie. Ist es denkbar, dass vielleicht in der Antarktis Lebewesen sind, die in unser Thema heute reinfallen, die uns unbekannt sind? Das ist schwierig. Zum einen, weil halt die Antarktis wirklich ziemlich leblos erscheint. Also zumindest in dieser Eiswüste, das ist dann der lebloseste Raum so auf der Welt, den wir kennen. Also da gibt es halt keine Lebewesen. Aber die Frage ist, was ist unter dem Eis? Und da möchte ich nur daran erinnern, wie ich es auch schon in der Antarktis-Sendung gemacht habe, weil das ist Teil der Kryptozoologie. Legenden, Folklore aufgreifen und dann sich fragen, gibt es da irgendwie einen echten Hintergrund, einen wahren Kern in diesen Geschichten. Und da möchte ich nochmal daran erinnern, diese Geschichten von Howard Lovecraft, H.P. Lovecraft, also ein Schriftsteller aus den USA, der so Literatur noir gemacht hat, also dunkle Schauergeschichten, der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Und der hat ja so die Antarktis zum Zentrum von seinem, ja, der hat so eine Art Mythologie geschaffen, die er dann in mehreren Büchern, in mehreren Kurzgeschichten behandelt, diesen Cthulhu-Mythos. Und einfach gesagt ist so diese Story, dass dort unter dem Eis, so sagt Lovecraft, das ist natürlich Fiktion, ne? Aber dass eben unter dem Eis, dass dort Lebewesen sind, die uns komplett fremdartig sind. Und er spekuliert darin in diesen Büchern, dass die möglicherweise, und das macht die Bücher auch so interessant, dass die möglicherweise sogar außerirdisch sind. Das ist dann mit einer der ersten Alien-Geschichten, die wir so in unserer Literatur haben. Hochspannend. Howard Lovecraft, aber vor allem sagt er halt, es sind halt fremdartige Organismen. Organismen, die so mit unserer Erdgeschichte, da wo wir jetzt stehen, eigentlich hier nicht hergehören. Und er lässt es ein bisschen offen. Kommen die von den Sternen, also dieses Alien-Thema, oder sind's eben, kommen die aus einer anderen Zeit, aus einer anderen erdgeschichtlichen Zeit? Und das ist wieder so ein ähnliches Thema, wie eigentlich wir schon am Anfang bei Nessie hatten. So diese Idee, dass möglicherweise Lebewesen irgendwo getrappt sind, also eingefangen sind in einem Lebensraum, der dann begrenzt ist und dort aber dann sich irgendwie selbst mit geringer Population, mit wenig genetischem Pool, sich aber irgendwie halt halten. Das ist so eine Idee, dass unter dem Eis das möglicherweise auch so ist. Gerade auch verbunden mit dem, was ich euch sonst noch erzählt habe. Was wissen wir, was unter dem Eis noch an Wasser ist? Also auch an nicht gefrorenem Wasser, an Höhlensystemen. Ja, wir haben halt relativ wenig bis keine Ahnung von der Antarktis. Das muss man ja einfach mal sagen. Ja. Und ja, so Geschichten wie Howard Lovecraft sie beschreibt von Cthulhu und von den Alten, die da unterm Eis schlafen und ruhen. Solche Geschichten gibt es natürlich auch in der Moderne. Und ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, nur um auch wieder zu zeigen, wie schwierig auch dieses Thema Kryptozoologie ist, weil halt dort Wahrheit und Mythos und offensichtliche Fiktion auch irgendwo verschwimmen. Da gibt es diese Story von Organismus 46b. Habt ihr vielleicht noch nie von gehört? Wenn sowas interessiert, kannst du mal nachrecherchieren. Wenn du das eintippst, findest du dazu was. Organismus 46b. Und die Story ist, die ist noch gar nicht so alt, die ist aus den 2000 oder 2010er Jahren. Dort soll eine russische Forschungsstation, die sollen jahrzehntelang versucht haben, diesen Eispanzer zu durchbohren. Und der geht halt echt wirklich, das ist richtig dick, also Kilometer dick. Und man hätte es wohl in den 2010er Jahren hätte man es geschafft. Wie gesagt, ich spreche im Konjunktiv, weil ich glaube diese Geschichte nicht. Also diese Geschichte, das ist für mich eine Fiktion, die dann, ich würde nicht mal sagen ein Hoax, sondern eine Fiktion, die dann halt manche Leute dann als wahr weiterverbreiten. Aber tatsächlich wissen wir das, weil es gibt einen Schriftsteller, der hat diese Geschichte geschrieben. Das ist dem seine Story so. Aber die Story geht halt, dass russische Wissenschaftler es eben geschafft hätten, diesen Eispanzer komplett zu durchbohren und darunter eben auf einen unterirdischen, auf Wasser gestoßen sind, auf einen See, Meer, Ozean, wer weiß. Und die Story geht, dass die dann tatsächlich dort runter sind und dann in diesem Gewässer getaucht sind. Und dort soll ihnen dann eben dieser Organismus 46b begegnet sein. Ein Riesenkopffüßler unbekannter Art, der seine Form verändert hat, also Shapeshifting-Fähigkeiten hat, der irgendwie, und das ist auch interessant, der irgendwo auch einen psychischen Impact hat auf den Menschen, auf die Menschen, die es beobachten. Ähnlich wie es auch schon Lovecraft beschreibt, also so eine Art von Intelligenz auch ist. Also nicht einfach nur ein Tier, sondern eine intelligente Art, die irgendwo auch mit dir auf eine Art und Weise telepathisch irgendwie in eine Verbindung tritt, die auch hypnotisieren kann. Und auch das ist interessant, weil tatsächlich viele von diesen Tiefseekreaturen, die haben auch so hypnotische Lichteffekte, die können tatsächlich ihre Form verändern, die können plötzlich viel kleiner werden oder auch viel größer so. Das sind ganz andere Formen, also Formwandel möglich als jetzt hier an Land. Die haben nicht so feste Strukturen, das sind halt es sind Kopffüßler, die sind, und da gibt es die erstaunlichsten Dinge, die können ihr Aussehen komplett verändern, die können sich anpassen, tarnen auf erstaunlichste Art und Weise, innerhalb von kürzer Zeit schauen die völlig anders aus, passen sich an die Unterwelt, an ihre Umwelt. Und ja, die Geschichte geht eben dort, dass eben diese russischen Forscher dann diesem Organismus begegnet sind, der eben all diese Fähigkeiten auch hat und der aber extrem aggressiv ist und der dann gleich mehrere von diesen Forschern dann auch getötet hat. Aber hey, die Geschichte entspricht nicht der Wahrheit. Es ist eine Legende, aber das ist eben auch dieser Bereich Kryptozoologie. Das Interessante ist bei diesen Legenden ist, klar, wir dürfen jetzt, wenn so eine Geschichte einfach ist, das jetzt nicht als Quelle herannehmen. Hey, der Lovecraft, der ist auch schon gewusst. Das würde ich so nie sagen. Ja. Aber auf der anderen Seite dürfen wir es auch nicht unterschätzen, so menschliche Intuition, so diese Fragen, die sich da aufdrängen, weil wir eben diese Lebensräume noch nicht so genau kennen. Und in der Kryptozoologie ist das die ganze Zeit so, wie eben bei den Tiefseeungeheuern am Anfang, hat man drüber gelacht, erst sind nur Stories und auf einmal ist so eine Story dann doch wahr. Das heißt nicht, dass alle Stories wahr sind, aber das ist eben dieses Feld, wo wir uns als Freigeister bewegen, ja, wenn wir über Kryptozoologie reden, muss da mal offen sein in verschiedene Richtungen. So. Ja, es gibt also noch einige weitere Lebewesen, über die man hier sprechen kann, kryptozoologisch. Was ich aber jetzt nicht so sehr mache, das sind diese ganzen mythischen Geschichten. Was Indianer zum Beispiel erzählen, allein die Indianer in Nordamerika, ist unglaublich, wie viel Mythen und Legenden es dort gibt. Der Thunderbird zum Beispiel, also Riesenvögel und so weiter. Und auch da, weiß nicht, ob man das von vornherein ausschließen kann. Ne? Denn wir wissen, dass es auch in der Saurierzeit auch so große, relativ große Flugsaurier gab. Aber da waren möglicherweise auch die Bedingungen anders. Also ich sage ja nicht, dass es die alle gibt, aber interessant ist, dass es diese Mythen eben gibt, dass es unglaublich viele Berichte davon gibt. Und möglicherweise sind auch tatsächlich manche Tiere ausgestorben, aber vielleicht vor 1000 Jahren waren die noch da und da sind noch Erinnerungen da. Überhaupt auch das Thema ausgestorbene Tiere, das ist auch etwas, was in der Kryptozoologie immer kommt. Und wo es auch schon mehrere Beispiele gibt von Tieren, wo man schon lange gedacht hat, die sind ausgestorben, aber wir haben irgendwelche Knochen mal gefunden oder Fossilien oder sowas. Und irgendwann hat man auf einmal ein lebendiges Exemplar entdeckt. Das ist nicht ungewöhnlich. Und diese Geschichte bei Nessie ist ja auch so, dass eben gesagt wird, möglicherweise ist es so eine Art Plesiosaurus, der irgendwie in einer Pocket jenseits von Raum und Zeit irgendwie überlebt hat, während sonst auf der Welt ja alle ausgestorben sind. Also dieses Thema ausgestorbene Tierarten, das ist auch etwas, was die Kryptozoologie, was einen großen Bereich ausmacht. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von dem Riesenhai, wie heißt der nochmal, ein Meta, also, jetzt weiß ich nicht mehr genau, weißt du nicht aufgeschrieben irgendwo? Ich glaube Megalodon hieß er, Megalodon, Mega wegen groß und Don ist irgendwas mit Zahn. Also so ein Riesenhaifisch, wo wir wissen, die gab es früher mal, also das kann man auf jeden Fall sagen, Riesenhaifisch-Exemplare 10, 15 oder noch Meter oder noch größer. Und da wird auch immer wieder davon erzählt. Und ja, sie sind ja ausgestorben. Aber das ist die Frage, möglicherweise ist in der Tiefsee, ist das völlig auszuschließen, dass es da immer noch Exemplare gibt dieser Art. Man hat Zähne gefunden. Die darauf hinweisen, also so große Zähne, wo ich denke, da muss er dann ein großer Kopf sein, wo so ein großer Zahn drin ist. Aber Beweise gibt es nicht. Aber ich möchte zumindest dieses Thema Megalodon, wollte ich auch noch ansprechen. Jo, wir verlassen jetzt aber die Tiefsee und kommen zu einem letzten großen Thema über hier im Bereich Kryptozoologie, auch ein Klassiker. Und das ist das Thema Bigfoot, Sasquatch, Yeti, Migu, gibt viele Worte dafür. Der große, ja, was genau ist es überhaupt? Eine Art Menschenaffe, eine Art auf zwei Beiner, dem Menschen nahestehend, diese Geschichten von so einem großen Wesen, was möglicherweise in der Wildnis nur unterwegs ist. Und da ist es auch so. So. Du hörst es beim ersten Mal und denkst, naja, komm, hey, Bigfoot, ich meine, der Name schon, das klingt so albern so. Und das klingt halt nach banalen Geschichten. Aber eben auch dort ist es so, wenn du da ein bisschen tiefer gehst, stellst du zumindest schon mal fest, dass es jetzt nicht so eine moderne oder nur aus dem 20. Jahrhundert kommende Legende ist, die man dann schnell abtun kann. Naja, das ist halt Popkultur oder sowas. Sondern das hat tatsächlich weltweit, in ganz vielen Kulturen gibt es eben diese Berichte über solche Wesen. Und allein das ist eben, was die Kryptozoologie so spannend macht. Wenn so viele wirklich räumlich und zeitlich getrennte Kulturen solche Geschichten haben, sollte man die vielleicht doch ein bisschen ernst nehmen. Sollte man vielleicht doch mal drüber nachdenken, ob das völlig ausgeschlossen ist. Ja? Und eine der eben vielleicht ernstzunehmenden Quellen ist dieses Buch hier. The Wilderness Hunter. Das ist ein Buch von Theodore Roosevelt. Der Typ war Präsident der USA im frühen 20. Jahrhundert. Ja. Also jetzt auch nicht irgendjemand. Ja. Und auch wahrscheinlich einer, der jetzt nicht ein völliger Fantast war, sondern immer ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben stand. Ein Machtmensch, eben der es zum Präsidenten geschafft hat und einen Krieg geführt hat. Ja. Erster Weltkrieg war der, glaube ich, auch am Start. Ja. Oder was danach? Ne? Um die Zeit rum. Teddy Roosevelt. Und der Roosevelt war, wie so viele Amerikaner, war der auch so ein Outdoors-Man. Und auch das ist etwas, was wir Europäer, wir lachen erstmal, wenn wir das hören. Das Thema Bigfoot, wir lachen darüber. Wir als Europäer, das erscheint uns wirklich wie so eine Kindergeschichte. Aber das liegt eben auch daran, dass wir nicht diese Wildnis kennen. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Wir Europäer, wir haben gar keine Vorstellung davon. Gerade wir Mitteleuropäer. Ich meine, wir haben bei uns auch ein bisschen Wildnis, Skandinavien und so. Aber wir Mitteleuropäer, wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie groß diese Räume sind auf der Welt und wie viel Wildnis da eigentlich ist. Wir schauen auf USA und denken uns, das ist halt so wie bei uns. Aber es ist nicht so. Da gibt es diese mega großen Städte, aber wo die Stadt aufhört, fängt manchmal schon direkt die Wildnis an. Wo das letzte Haus ist, danach ist Wildnis. Und da gibt es wirklich so große Bereiche auf dem nordamerikanischen Kontinent, ey, die wirklich Wildnis sind. Und Wildnis heißt nicht ein bisschen Wald, sondern Wildnis heißt, wo einfach die unerforscht sind. Und die sind keineswegs auch jetzt nur ganz oben im Norden, so wo Richtung Kanada und Alaska, sondern auch in den Südstaaten. Die Smoky Mountains beispielsweise, so, das sind einer von den Orten, wo es ganz, ganz viele solche Berichte gibt. Ja. Und natürlich, ich bin nicht leichtgläubig. Also all diese Berichte muss man erstmal so mit sehr viel Skepsis betrachten. Aber allein schon das Phänomen, dass es so viele Berichte gibt, dass es so ein großes Thema ist, ist für uns Europäer erstmal so verblüffend. Aber es liegt eben daran, dass die Amerikaner ein anderes Verhältnis haben zu Raum. Das ist nicht so unvorstellbar, wie das für uns Europäer scheinen mag. Ja. Schwierigkeit natürlich gerade bei diesen ganzen Bigfoot-Geschichten ist, warum haben wir da noch nie einen gefunden? Warum gibt es da keine Beweise? Es gibt zahlreiche Bilder, aber ganz ehrlich, all diese Bilder sind mit Vorsicht zu genießen, weil, let's face it, das ist halt nun mal so, dieses Thema Bigfoot, Sasquatch ist übrigens so ein, ich glaube, von einem Indianerstamm, ich glaube von Cheyenne, bin ich mir nicht ganz sicher, die nennen den Sasquatch. Es gibt ganz viele Namen dafür. Warum hat man noch nie so jemanden wirklich dann Beweise dafür? Ein Exemplar mal gefangen oder ein totes Exemplar oder ein Skelett oder sowas, wo du klar sagen kannst, hier, guck mal, haben wir nicht. Und natürlich gerade in der heutigen Zeit ist es schon fragwürdig, weil wir so viele, es gibt ja Biologen, stellen überall in der Wildnis auch so Kameras auf, die halt um Tiere zu studieren. Und irgendwo müssten wir doch mal sowas bekommen. Ne? Gibt es aber nicht. Aber die Frage ist halt eben letztens, welcher Natur auch dieses Bigfoot, Sasquatch, Yeti-Wesen ist. Und möglicherweise, und deswegen ist es auch das letzte Thema in dieser Kryptozoologie, möglicherweise ist es gar nicht Kryptozoologie. Denn möglicherweise müsste man ein neues Wort erfinden, Kryptoanthropologie oder sowas. Möglicherweise ist es halt kein Tier. So möglicherweise ist es ein Wesen, was eher dem Menschen nahe steht, eher sogar vielleicht mit dem Menschen eng verwandt ist. Und dann würde es schon wieder ein bisschen mehr erklären, warum du das nicht so einfach findest, weil das dann auch eine gewisse Intelligenz hätte, weil es dann eben auch checken würde, ey, hier ist eine Falle für mich. Wenn es nur eine Fotofalle ist oder sowas, ja, die das halt vermeidet. Schwierig, ich weiß es nicht, aber allein schon die Tatsache, dass es so unglaublich viele Berichte gibt und nochmal zurück zu dem hier, das ist eben Teddy Roosevelt. Und der berichtet in seinem Buch Wilderness Hunter, der war halt auch so ein Outdoors-Man und Großwildjäger und sowas. Will nicht urteilen, das ist eine andere Zeit, das ist über 100 Jahre her. Aber der hat dort eben dann beschrieben, hier so the Game, also das Wild, was es in Nordamerika gibt. Und in diesem Buch, Wilderness Hunter, da erzählt er auch Baumans Geschichte, Baumans Story. Und das ist wirklich eine abgefahrene Bigfoot-Story von einem gewissen Bauman, auch so ein Pionier im Westen, und der dort ganz viel Erfahrung gemacht hat. Und zumindest einem Theodore Roosevelt erschien das jetzt auch nicht so unglaubwürdig, dass er darüber lacht, haha, das sind einfach nur dumme Geschichten. Deswegen führe ich das an. Das ist also durchaus ernst zu nehmen, dieses Thema. Aus den Augen eines Teddy Roosevelt, der erfahrener Outdoors-Man war und der ein intelligenter Mann war, für den war das so ernst, dass er sogar unter seinem eigenen Namen über diese Dinge schreibt. Ja. Und das möchte ich damit nur wieder anführen, um zu zeigen, in Amerika und in diesem amerikanischen Kontext ist es nicht so unwahrscheinlich und so unglaublich, wie das uns Europäer erscheint. Ja. Diese Idee, dass möglicherweise in der Wildnis es ja dort eine Art, und ich ringe mit Worten, ne, eine Art Affe oder eben sogar eine Art Mensch geben kann. Es erscheint nicht völlig auszuschließen. Ich werde das Thema Kryptoanthropologie jetzt heute nicht weiterverfolgen, denn das ist eine eigene Sendung, das ist ein eigener Bereich, und ich hoffe, ich werde euch demnächst mal vorstellen. Kryptoanthropologie. Gibt es noch irgendwelche Menschenarten hier auf der Welt, von der wir nichts wissen? So, ist es überhaupt möglich? Oder ist es völlig undenkbar? Es ist totaler Quatsch. Da werden wir uns noch dazu beschäftigen, weil da gibt es ja wesentlich mehr, als man so zunächst vermuten mag. Aber jetzt hier heute Kryptozoologie, gehen wir mal davon aus, dass es eher so eine Art Affenwesen ist oder sowas, oder ob es so etwas geben könnte. Und Naja, wie gesagt, ich kann hier nur wieder darauf hinweisen, auf diese unglaublich großen Lebensräume, die wir haben, die eben bei weitem noch nicht erforscht sind. Und das ist unsere westliche, abendländische, europäische Denkweise, die über sowas die Augenbraue zieht. Aber tatsächlich in so vielen anderen Ländern, wo die Menschen einfach auch einen direkten Kontakt haben zu dem, was Wildnis ist, dort sind die Menschen viel, viel offener für diese Geschichten. Und zum Abschluss, ich habe euch jetzt kein Foto hier mitgebracht von einem Bigfoot oder einem Sasquatch, weil wie gesagt, die Fotos echt, ich zweifle die alle an. Also ich bin kein Fotoexperte, ich meine, vielleicht ist auch ein echtes dabei, aber wir müssen sehr, sehr misstrauisch sein, weil natürlich das so ein großes Thema ist, da wird gehoaxt, da wird gefaked, da gibt es Leute, die haben finanzielle Interessen, die schreiben Bücher und machen Dokus. Es ist halt ein Riesenthema, viel, viel größer als bei uns. Bei uns ist es ein Randthema, grenzwissenschaftlich, beschäftigen sich nur so Freaks wie wir damit. Aber in Amerika ist es wesentlich größer, weil es halt, die haben halt Wildnisse. Und zum Schluss habe ich euch noch hier einen Comic mitgebracht. Tim in Tibet. Ihr wisst ja, kennt ja meine Liebe zu Tim und Struppi. Und dieses Comic hier, Tim in Tibet, ist eines der ersten, eines der älteren. Es ist in den 50er Jahren ist es geschrieben worden. Und die Story, und ey, wer das jetzt noch lesen will oder sich da nicht, das nicht spoilern will, muss jetzt mal kurz auf stumm schalten. Ich zähle mal kurz den Plot, um den es hier geht, aber wir sehen es auch schon auf dem Titelbild. Da ist eine Yeti-Spur. Ja, das ist so eine Fußspur in den Bergen. Der Plot ist, dass es dort einen Flugzeugabsturz gibt im Himalaya. Und an Bord ist ein Freund vom Tim, ein junger Chinese. Und der ist mit diesem Flugzeug mit abgestürzt. Und offiziell heißt es, da kann keiner überlebt haben. Das ist so hoch in den Bergen. Aber Tim, der träumt von dem Jungen und im Traum ruft ihn der Junge um Hilfe. Und das ist Tim und Struppi. Es geht auch oft in diese grenzwissenschaftlichen Bereiche rein. Und er folgt diesem inneren Ruf und er ist überzeugt davon, dass der Junge lebt. Obwohl eigentlich alles dagegen spricht. Und dann machen sie halt Expeditionen dort in den Himalaya rein, entdecken das Wrack. Und der Junge ist nicht da. Und sie sind eigentlich schon so weit aufzugeben, okay, hier kann keiner überlebt haben, es geht nicht. Selbst wenn er den Absturz überlebt hat, aber wie soll er hier überleben, jetzt schon wochenlang? Und das, was ich euch jetzt erzähle, ist auch deswegen so spannend, weil sich das so in so vielen Dingen überschneidet mit den Stories, die ich euch auch schon mal präsentiert habe. Das ist ja nur so ein Themenbereich, der riesig ist. Dieses Thema Missing 411, also diese seltsamen Vermisstenfälle in der nordamerikanischen Wildnis, in den Nationalparks. Und manches von dem, was dort so beschrieben wird, was Leute erzählen, das deckt sich so sehr mit dem, was hier in Tim in Tibet ist. Und jetzt auch wieder, das ist hier nicht nur ein Comic, natürlich ist es ein Comic, es ist Fiktion, aber dieser Hergé, das habe ich euch ja da in aller Breite auch erzählt, der Typ hat super recherchiert. Der baut seine Geschichte, baut er ein in diese Kultur, in Tibet, in die Mythologie auch. Und alles, was dort drin ist, wie das gezeichnet ist, das ist ein Realismus. Wie ein Kloster ausschaut, wie die Mönche, welche Klamotten die anhaben. All diese Dinge, es ist realistisch gezeichnet. Und er bezieht sich eben auf diese Yeti-Mythen, die es in Tibet und in Nepal gibt. Und das ist in den 50er Jahren gewesen. Also es ist eben auch nicht jetzt moderne Internet, Popkultur, wo man dann einfach sich irgendwas rauszieht, sondern das kann man tatsächlich als Quelle anführen, weil das eben gut recherchiert ist. Und es ist so spannend zu sehen, dass diese, wie hier in dem Buch, in dem Comic der Yeti, wie der sich verhält, das erinnert in so vielen Dingen an diese Missing 411 Persons. Das ist wie so ein Muster. Ne? Also die Story geht so, der Junge ist also in diesem Flugzeug, aber er überlebt den Flugzeugabsturz und als Einziger. Und er ist dann dort alleine dann in den Bergen und kämpft um sein Überleben. Und dann kommt dann plötzlich dieser Yeti, der ihm hilft. Ja? Und ich habe mal hier diese Seite, wo man schön sieht. Das ist auch der beste Yeti, den ich von Bildern gefunden habe hier. Und der Yeti, der rettet erstmal den Jungen. Der rettet den und nimmt den mit. Und der Yeti, der trägt den Jungen so einfach unter seinem Arm und kann dann auch unglaubliche Distanzen überwinden und kann auf Steilwände hochklettern. Ne? Und der Tim sucht seinen Freund und irgendwann, als sie schon bereit sind aufzugeben, sieht er so ganz oben am Felsen, sieht er einen gelben Schal. Hey, das ist der Schal von seinem Freund. Der ist aber an einem an einem Platz, wo du eigentlich nicht hinkommst als normaler Mensch. Das ist extrem schwierig zu klettern. Aber Tim schafft es dann trotzdem, klettert dort hoch. Und naja, irgendwann findet er tatsächlich dann auch den Jungen. Allerdings auch da nur mit Hilfe von tibetischen Mönchen, was auch abgefahren ist, die dann in so einer tiefen Form von Meditation irgendwo eine Art telepathische Kommunikation mit dem Yeti wieder haben. Also auch das, ich meine, hey, ich sage jetzt nicht, dass es eins zu eins so ist, aber dieses Muster, das kommt einem bekannt vor. Und auch tibetische Mönche, das sind nicht einfach irgendwelche leichtgläubigen Leute, sondern aber in deren Realität ist es nun mal. Wir können darüber schmunzeln und vielleicht stimmt es auch nicht, aber es ist deren Wirklichkeit. Und da gibt es eben auch diesen Mönch, der so spirituell mit diesem Yeti irgendwie diese Schwingung aufnimmt und das auch sieht. Ja, und der Yeti eben, der kümmert sich um den Jungen, der baut ihm in einer Höhle ein Lager, was auch ganz oft heutzutage berichtet wird von solchen komischen Geschichten. Und der wird von dem Yeti versorgt. Der Yeti bringt dem Bären und Wurzeln, damit er was zu essen hat und kümmert sich so ein bisschen um den. Und da scheint es eine Beziehung zu sein, die jetzt über das rein Mensch-Tierische hinausgeht. Das scheint fast so zu sein. Und man hört das aus so vielen Geschichten, dass dieser Yeti, Bigfoot, auch eine Beziehung zu den Menschen hat. Dass es eben kein reines Tier ist, sondern dass es da auch eine Art, dass es Emotionen gibt, Intelligenz, bis hinein in diesen telepathischen Bereich. Gleichzeitig ist aber auch so, dass die Menschen den Yeti fürchten. Und hier auch eben beschrieben wird, die Einheimischen sagen, der Yeti ist böse. Der tötet auch. Der tötet unsere Tiere und der tötet auch manchmal Menschen. Wenn du jetzt mit dem irgendwie Ärger machst, ja. Deswegen musst du mit dem Yeti dich friedlich stellen. Ja. Und all diese Geschichten, wie sie hier verarbeitet ist, das ist im Grunde fast so eine Prototyp-Geschichte für so einen Missing 411-Fall. Das ist wirklich hier ist alles, das krasse Wetter, was da kommt, wie sich dieses Wesen verhält und am Ende dann sogar auch traurig ist, den Menschen loszulassen. Es würde gerne mit dem Menschen sein, ist aber kein Mensch. Hochinteressantes Thema und ich nehme das als letztes, weil wie gesagt, jetzt müssten wir eigentlich weitermachen, jetzt müssten wir in diesen Bereich reingehen, Kryptoanthropologie, gibt es möglicherweise Nebenarten, andere Menschenarten. Es gab ja zumindest auch schon mal Neandertaler, sagt die Wissenschaft und so weiter. Also das wäre jetzt so der nächste Bereich. Aber für die Kryptozoologie belassen wir es heute. Ich habe jetzt alles Wichtige auch gesagt, ich glaube schon. Und ja, ich hoffe, ihr fandet das ein interessantes Thema. Es ist, wie gesagt, ich kann das nur anstoßen. Es gibt wesentlich mehr Beispiele. Es gibt unglaublich viele, viele Leute, die sich damit beschäftigen, ein Leben lang. Und ja, es ist an euch, ob man dann jetzt einfach so sagt, naja, das sind alles irgendwelche Spinner. Oder ob man sagt, naja, wie viel wissen wir von dieser Welt? Wie viel kennen wir von dieser Welt? Wie sehr ist unsere Wahrnehmung eingeschränkt? Wo sind die Grenzen unserer Wahrnehmung, unserer sinnlichen Wahrnehmung? Und jetzt bei der Yeti-Geschichte, es geht bis hin zu in diese innerpsychischen Bereiche rein. Wahrnehmen, telepathisch, Schwingungen aufnehmen, wow. Das ist einiges doch sehr Interessantes, wohin dann die Kryptozoologie führen kann. Nämlich genau zu diesen Fragen. Was wissen wir über diese Erde? Was wissen wir über das Leben? Wie groß ist diese Welt? Was gibt es noch für Lebensräume? Und ich finde, das ist eigentlich so grotesk, wenn ich mir überlege, ich lebe in einer Zeit, wo so unglaublich viel Geld ausgegeben wird. Jetzt im Moment wieder ein bisschen mehr. Es gab mal eine Zeit, wo es weniger war. Es gab eine Zeit, wo es noch viel mehr war. In Weltraumforschung. Weißt, wir bauen Raketen, schicken die dann hoch auf Mond und Mars. Aber vielleicht sollten wir erstmal noch viel, wesentlich mehr Aufmerksamkeit unserer Erde widmen, ne? Und hier mal schauen, was es hier noch zu entdecken gibt. Was es zu entdecken gibt und nicht nur als einzelne Lebensformen, sondern letztens eben auch zu erkennen, dass es ein Ökosystem gibt. Ein System, wo also Lebewesen in Wechselwirkung miteinander sind. Hey, da wissen wir noch so wenig drüber. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Und ich finde, Kryptozoologie ist halt einer von den Bereichen, die einen neugierig machen können, um zu schauen, was gibt es hier noch alles auf dieser Welt. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das auch so ein bisschen inspiriert hat, ein bisschen Anregung gebracht hat. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir wissen noch nicht alles, was es in dieser Welt gibt. Gibt es noch viel zu entdecken. Und allein das sollte einen doch schon neugierig aufs Leben machen und mutig da voranschreiten und zu gucken, was es noch neu zu entdecken gibt. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin uns gewogen bleibt, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, wenn ihr NuoFlix unterstützt. Ich sage es immer wieder, aber es ist so, wir brauchen euch. Also wir leben miteinander, voneinander. Wir haben auch so eine Art Symbiose, dieses Projekt NuoFlix und auch meine Arbeit hier ist nur möglich, wenn von euch genügend Unterstützung kommt. Ansonsten geht es halt nicht. Ja? Und es kommt Unterstützung und ich bin so dankbar dafür und möchte einfach da euch bitten, bleibt uns weiter gewogen. Unterstützt uns auch, wie auch immer, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ne? Eben Premium-Abo, Geldspenden sind natürlich wichtig, aber eben auch einfach, es reicht schon mal einen Link zu schicken, uns ein bisschen zu verbreiten, weil ihr wisst ja, durch die modernen Algorithmen drohen wir so ein bisschen so ein Nischendasein zu fristen und dabei sind aber doch die Themen eigentlich, ja, wahrscheinlich nicht Mainstream-tauglich, aber es wird bestimmt einige geben, die sich dafür interessieren. So, in diesem Sinne, genug erzählt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis nächstes Mal. Ciao.